is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Januar 2010, muss aufpassen. Hier Ivo am Mikrofon und der Schröder hier neben mir. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und ja, fast schon traditionell haben wir euch in der ersten Sendung im neuen Jahr keinen Studiogast mitgebracht, wie sonst so häufig, sondern eine Best-of-Sendung vorbereitet, der Sendungen mit Studiogast aus dem vergangenen Jahr. Schröder, erinnerst du dich noch dran, wer alles da war?
Ich hätte sie, glaube ich, noch zusammengekriegt, aber da ich jetzt gerade so die...
ablesen brauchst du
ja eben, nicht. Aber... naja, gut, die Ultras waren es auf jeden Fall, der Andreas Leib. Du hast gesagt 7, dann brauche ich noch ein paar. Der René Schwall, der Walter Brat, der Rainer Spargerer und Nico Jülich Und der Günter Sebert natürlich nicht zu vergessen. Also,
ja.
Da waren sieben, ne?
Gut abgelesen, Schreiber.
Ja, das gilt.
Hast zwar die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht, aber es ist okay.
Ein bisschen verschleiert.
Ja, wir wünschen unseren Hörern erstmal ein frohes neues Jahr. Wie gesagt, unsere erste Sendung in diesem Jahr. Ich denke, du schließt dich da an.
Ja, auf jeden Fall. Frohes neues. Ne? Auch nochmal an alle.
Ja, das Jahr ist für den SV Waldhof gleich schon mal relativ gut losgegangen. Schreder, wie fandst du es auf dem Harder Cup?
Ach gut, den Umständen entsprechend mal so gesagt, mit dem Starten kommt es nicht ganz mit, aber war schon toll. Also jetzt auf dem Ablauf her war natürlich fantastisch. Vor allem das Kopfballtor zum 4-4 hat mir sehr gut gefallen im Finale.
Okay, okay, da sage ich jetzt nichts dazu. Stimmung war auch okay?
Im Finale dann auf jeden Fall. Vorher fand ich es ehrlich gesagt im Vergleich zum Jahr vorher eigentlich ein bisschen schwächer, aber im Finale war es dann wieder grandios.
Ja, ich glaube, es lässt sich jetzt auch nicht mehr großartig steigern. Was soll denn danach kommen?
Richtig, also höchstens die laden Chelsea, Menu und Barca ein und die klatschen wir auch alle weg, aber ich glaube dann doch dann weniger dran. Also jetzt sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, uns mal wieder auf draußen konzentrieren, den Nicht-Abstieg realisieren und dann sind wir, glaube ich, erstmal alle froh.
Ja, es kommen ja noch zwei Hallenturniere. Unter anderem jetzt am Wochenende in Eppelheim vom SV Sandhausen organisiert, der Sparkassencup 2010. Und dann die Woche drauf, Freitag und Sonntag des Morgenmasters hier im Herzogenried in der MWS-Halle, wo wir auch Turnierfavorit sind. Wir haben es letztes Jahr gewonnen.
Ja. Mhm. Na gut, so ein bisschen Kleingeld abgrasen kann man ja vielleicht auch nochmal irgendwie.
Ja, das war auch so eine positive Randerscheinung am Wochenende irgendwie beim Harder Cup. Irgendwie 15.000 Euro Siegprämie. Die können, glaube ich, wir am besten vertragen von allen Mannschaften, die da mitgespielt haben.
Ich glaube, ich habe da sogar ein Zitat von Andreas Leib gelesen, dass zumindest mal die Mannschaft für einen Monat bezahlt wäre. Also mit der Geschichte und was man natürlich erstmal für das Gehaltsgefühl gespricht. Das, glaube ich, ist insgesamt ein bisschen besser geworden, weil ich glaube, mit dem alten Team, da hätten wir anderthalb Spieler irgendwie einen Monat zahlen können mit dem Geld.
Ja, zusammen mit dem Zitat habe ich auch gelesen, dass bei uns die Spieler zwischen 150 und 3000 Euro verdienen. Ich möchte jetzt gar nicht wissen, wer da 150 verdient.
Meinst du nicht, dass es da irgendwie eine Null gefehlt hat? Und das waren vielleicht doch 1500? Also 150 könnte ich mir kaum vorstellen.
Ich weiß es nicht. Kleine Randerscheinung. Ich weiß nicht, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber zu reden, dass irgendein Hirnverbrannter ein Feuerzeug irgendeinem Betreuer des FCK in den Kopf schmeißt. Das darf natürlich nicht sein, das soll nicht sein. Und ich finde es auch korrekt, dass sich der Verein dafür entschuldigt hat. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen, oder?
Auf jeden Fall.
Wir hatten es gerade von der Stimmung. Du fandst es jetzt nicht so toll, bist auf im Finale. Wenn wir bei Stimmung beim SV Waldhof sind, da kommt man früher oder später nicht an den Ultras vorbei, denke ich.
Ist richtig. Wie war es, der Motor der Kurve, wenn ich recht entsinne?
Im Januar vergangenen Jahres, also im Januar 2009, waren die Ultras Mannheim hier bei uns zu Gast. Aufgrund ihres 10-jährigen Jubiläums hatten wir die damals eingeladen, auf Initiative des heutigen Fanvertreter, heißt er Fanvertreter?
Beauftragter.
Fanbeauftragter, irgendwie von Christian Vetter kam die Initiative dazu. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein, was die Ultras so zu sagen hatten und sprechen dann hinterher kurz drüber. Oder hast du da Einwände, Schreder?
Okay, leg los.
Wenn wir nicht gerade irgendwie hier einen Einspieler haben, könnt ihr natürlich gern auch hier anrufen und euch an der Sendung beteiligen. Die Telefonnummer ist die 0621 für Mannheim, 33939801. Nochmal langsam zum Mitschreiben, 0621 für Mannheim, 33939801. Und wir hören jetzt mal rein, was die Ultras Mannheim sozusagen hatten.
Meine erste Frage an euch, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, eine Ultra-Gruppierung zu bilden, ganz allgemein? Wie wird man Ultra und wie wird man Ultra Mannheim?
Oh. Alles hat angefangen eigentlich schon 1997 mit der Gründung des Inferno Mannheims. Ja, zu der Zeit waren die Kurven ein bisschen farblos in ganz Deutschland. Es war so ein luftleerer Raum, den dann versucht haben junge Burschen mit Fantasie und mit Leidenschaft aufzufüllen. Ziel war es einfach, die Kurve beim SV Waldhof mit Farben, mit Pyrotechnik, mit Gesängen weiter zu fördern und weiter nach vorne zu bringen. 97, 98 hat man das im kleinen Rahmen versucht und hat es eigentlich sehr gut begonnen. Und Ende 98, Anfang 99 hat man den Entschluss gefasst, verschiedene Fanclubs zu zusammenzuschließen. Das war Inferno, Forever, Tifosi und Einzelperson.
Und Tifosi warst doch du, oder?
Das war ich, ja, mit ein paar Jungs, die damals auch noch auf dem Waldhof dabei waren. Ja, 99 haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, das kleine Fanclub-Dasein ein bisschen nach hinten zu setzen und eine große Gruppe zu bilden. Ja, 99 im Januar zusammengesetzt und losgelegt. Immer mehr Leute kamen dazu und immer mehr Leute haben Verantwortung übernommen, haben ja, die Gruppe vorangebracht, haben die Fanszene des Waldhofs weiter vorangebracht und 10 Jahre später haben wir das Niveau weiter verbessert gehalten und immer jüngere Leute sind jetzt dazugekommen und wir können auf ereignisreiche 10 Jahre zurückblicken.
Ja, du sprichst an, immer mehr jüngere Leute, wenn ich hier so rausgucke, da gucken mich ungefähr 10 Typen an, die meisten ohne Bierbauch, die sind alle ziemlich jung noch. Wie viele Leute seid ihr denn mittlerweile?
Ja, also wir haben das Ganze eigentlich schon erteilt in einen Förderkreis, wo praktisch jeder Mitglied werden kann, der uns unterstützen will oder auch selbst in die Gruppe hineinwachsen möchte. Und wir haben natürlich auch selbst den harten Kern der Ultras Mannheim. Der harte Kern beläuft sich schon mittlerweile auf 50 Leute, die wirklich eigentlich alle Spiele fahren und immer am Start sind. Der Förderkreis hat ca. 70 Leute, also insgesamt kann man von einem aktiven Umfeld von 120 Leuten sprechen.
Ihr habt schon ein paar Mal von euren Zielen gesprochen. Wie seht ihr selbst die Außendarstellung der Ultras Mannheim? Also damit möchte ich jetzt zum einen mal wissen, was sind eigentlich eure Ziele und eure Werte? Ich habe auf eurer Homepage ein bisschen rumgestöbert, da ist eben von Zielen und Werten die Rede. Wie interpretiert ihr die selber?
Ja, also ich denke, das oberste Ziel ist und wird immer sein, den Waldhof bestmöglich zu unterstützen. Ja, das ist die oberste Prämisse. Unsere Ziele und Werte ganz klar Loyalität, Verbundenheit zum Verein unbedingt, Engagement für den Verein zeigen in jeglicher Form, das heißt auch unter der Woche Flagge zeigen, das heißt im Stadion 120% zu geben und einfach wirklich den Verein und die Fahnen des Vereins eigentlich hochzuhalten.
Und natürlich darüber hinaus die Gruppe mit Leben zu füllen, sei es mit Freundschaft, mit Solidarität, mit Zusammenhalt und was im alltäglichen Leben heutzutage in der Gesellschaft ein wenig verloren geht, wird in der Gruppe noch groß geschrieben und Werte, die eigentlich Anführungszeichen normal sein sollten, werden und leider ein bisschen auf der Strecke bleiben, werden bei uns gepflegt und auch wenn jüngere Mitglieder kommen mit 14, 15, 16, dass man denen ein bisschen was mit auf den Weg gibt, was noch wichtig ist und nicht nur daheim vor der Playstation sitzen und das Beste für sich selber rausholen, sondern was kann ich eher geben und nicht nur nehmen.
Hört sich gut an, auf jeden Fall. Und was für Aktivitäten macht ihr so in der, oder gibt es feste Aktivitäten? Ist es im Fluss? Kommt immer was Neues dazu? Was läuft da so?
Ja, ich denke, gerade heute Abend bietet sich ganz gut an. Deswegen sind auch ein Teil von den Leuten hier mit Sicherheit auch mit dabei. Wir gehen jetzt nach der Sendung, gehen wir zusammen noch Fußball spielen. Das ist eigentlich sehr regelmäßig. Ansonsten, wie gesagt, Stammtisch, wo wir uns treffen unter der Woche, wo wir eben auch fahren etc., basteln und Choreos vorbereiten, Ideen schmieden. Das gehört ganz klar dazu. Letztendlich hat eigentlich jeder von uns den ganzen Tag über irgendwie hingehen mit der Gruppe zu tun und wenn es abends halt vielleicht auch nur ein Telefonat ist, dann macht der andere in der Zeit vielleicht die nächsten Ideen oder knüpft weiter Kontakte zu den anderen, zu den neuen Mitgliedern mitunter auch.
Und dann die andere Frage, die ich noch hatte, oder ja, die war eben zu dem Bericht in Elf Freunde, wo ja die Ultras auch sehr kritisch gesehen werden. Und ich habe dann auch im Forum nachgelesen, ihr distanziert euch ein bisschen von dieser Art Ultra, wie sie im Elf-Freunde so bezeichnet wurde.
Ja, also ist ganz klar so, dass wir für uns nicht den Anspruch haben, wie auch in der ersten Frage noch einläutend gefragt wurde, ob wir die Kurve jetzt an uns reißen wollen. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir wollen die Kurve zum Optimum bringen und das heißt einfach, dass wir Gesänge koordinieren müssen, dass wir alle, also wirklich alle Fans zusammen mit anpacken müssen, um eben einen lautstarken und guten Support hinzulegen. Ja, und das ist ganz klar unser Anspruch und da wollen wir natürlich unseren Teil dazu beitragen, dass es klappt. Wir haben überhaupt kein Problem damit, andere Gesänge mitzusingen oder auch einfach zu übernehmen. Unternehmen. Das, denke ich, wird in letzter Zeit und auch schon in den Jahren davor recht lebhaft durchgeführt, dass wir, wenn Gesänge von oben kommen, dass wir die mitnehmen. Ich meine, da war im Vorhinein auch eine Frage. Es ist halt auch leider ein akustisches Problem. Das heißt, wenn man unten steht und selbst singt, kommt der Schall relativ spät erst zu uns runter und wir sind dann einmal nicht ganz im Takt, was oben gesungen wird. Mhm. Und wie gesagt, das kommt auch recht spät ans Gehör. Aber an sich wollen wir natürlich, dass die ganze Kurve singt und wir brauchen auch die ganze Kurve, um die Mannschaft und den Verein optimal zu unterstützen. Das zum einen. Jetzt zur Elf-Freunde-Frage. Ich beobachte die deutsche Szene ja eigentlich nur am Rande. Ich habe oder wir auch generell haben hier in Mannheim wirklich sehr viel zu tun. Wir sind im Verein sehr aktiv. Ich denke, da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber letztendlich fehlt uns so im Großen und Ganzen auch die Lust und die Zeit, uns mit dem ganzen Ultra Deutschland zu beschäftigen. Ja. Das Elf-Freunde-Interview liegt mir deswegen auch nicht vor. Ich habe es nicht gelesen und werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Aber es ist ganz klar so, ich kann da gewisse Meinungen schon nachvollziehen, ja. Es wird mitunter auch vieles falsch verstanden, aber es wird von Ultraseite auch deutschlandweit mit Sicherheit auch vieles falsch angepackt. Das ist nicht Sinn der Sache, dass man sich da selbst feiert. Das kann es nicht sein und ich denke, das machen wir auch nicht, auch wenn das vielleicht manche Leute kritisch sind, aber unser Anspruch ist ganz klar, den Verein optimal zu unterstützen und wollen es nicht selbst feiern, um das nochmal herauszustellen.
Schredder?
Bin noch da.
Ich habe gedacht, du bist eingeschlafen. Nee, war nee. Jetzt ein bisschen länger, aber ich glaube, das hat sich auch gelohnt. Wie fandst du die Sendung?
Ich fand sie gut und sehr informativ, muss ich sagen. Da ich ja selbst relativ neu in der Fanszene bin, war es nämlich sehr interessant, einfach auch da einen Einblick zu kriegen, gerade bei den Ultras. Also war interessant, doch.
Und was sagst du? Reißen die Ultras die Stimmung an sich oder sind sie nicht eher, wie du vorhin schon gesagt hast, Motor der Kurve? Und,
nee, also ich denke mal schon, das Zweitere eher, dass dann vielleicht mal, sagen wir mal, so eine, dass ab und zu mal aus der Kurve getragen werden, ja, weil es den Motor überdrehen, das kann schon mal vorkommen beim einmal anderen Spiel. Aber im Großen und Ganzen denke ich, sind die Ultras, finde ich, ein super Gewinn. Wenn ich ja die Choreos denke allein, also da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, das ist ja wirklich schon Bundesliga-Niveau, ne? Und nee, ansonsten auch für die Stimmung, also finde ich die Ultras ultra wichtig. Und auch wenn es ab und zu mal vielleicht mal ein bisschen über das Ziel hinausschießen, ist das alles im grünen Bereich, finde ich.
Ja, über irgendwelche seltsamen Ideen von Seiten der Polizei, irgendwie den Bastelraum der Ultras zu schließen und sowas, brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Das war ja auch später in dem Jahr, das kam ja in der Sendung gar nicht vor. Halte ich für völlig schwachsinnig irgendwie, wenn man sieht, mit was für einem Herzblut und mit was für einem Engagement die Jungs da basteln und tun und machen und auswärts und zu Hause jeweils den Verein unterstützen, dann ist das allemal aller Ehren wert und ja, finde ich klasse.
Kann man so stehen lassen. Also ich bin die auch das Ganze echt wirklich unterstützenswert. Also ich kaufe mir zum Beispiel auch immer tolle Aufkleber von Ultras, um die Choreos ein bisschen zu unterstützen.
Ja, toll, Schröder.
Ja, ne?
Verklebst du die zu Hause im Bad, oder?
Nee, die schenke ich meiner Mutter.
Die freut sich bestimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nachdem die Ultras dann im Januar bei uns zu Gast waren, hatten wir dann doch eine kleine Pause. Es hat sich dann so ergeben, dass dann noch Winterpause war. Dann kam das eine oder andere dazwischen. Es lief, glaube ich, auch nicht allzu toll, aber das war nicht der eigentliche Grund. Eigentlich sollte unsere nächste Sendung dann im April des letzten Jahres stattfinden. Da kam es dann aber leider zu einer Premiere, nämlich unser Studiogast Nico Jüdlich war an dem Abend am ersten Mittwoch im April leider nicht da. Warst du da, Schröder?
Ich entsinne mich, ja genau, wir haben gewartet und geweint.
Genau, ja, es war eine von zwei solcher Premieren. Wir hatten nämlich in diesem Jahr auch einen Studiogast da, der wurde zweimal eingeladen. Der wollte nicht erscheinen, ich glaube, den werden wir auch nicht mehr einladen. Dementsprechend brauche ich jetzt auch nicht sagen, wer das war. Das kam auch noch nie vor. Der Nico Jüdlich hat alles wieder gut gemacht. Der war nämlich einen Monat später dann tatsächlich zu Gast hier bei uns im Studio. Und ich würde wieder vorschlagen, wir hören einfach mal rein.
Okay.
Okay, bis gleich. Okay, kümmern wir uns mal weniger um die Spiele und alles, was außenrum passiert, sondern kümmern wir uns mal ein bisschen um dich. Was mir immer aufgefallen ist, beziehungsweise schon beim ersten Spiel, als ich dich spielen gesehen habe, ist deine relativ ungewöhnliche Rückennummer, die 47. Wie kamst du denn zu der?
Ja, das war ja erst ziemlich spät bekannt, dass ich überhaupt bei der ersten Mannschaft dabei bin. Und deswegen kam es, denke ich mal, dazu, dass die Nummern gingen ja bei der ersten Mannschaft bis zur 33 und dann kamen wahrscheinlich noch die ganzen Nummern von der zweiten Mannschaft dazu und ich dann als letztes, weil ich als letztes in den Kader gekommen bin.
Sonst okay, die hast du ja nicht ausgesucht.
Nee, die hab ich mich nicht ausgesucht. Nee.
Wahrscheinlich haben sie da noch ein Trikot gehabt mit der Nummer. Deshalb. Wie war das denn überhaupt? Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du dann in die erste Mannschaft gekommen bist und wie war das für dich als Empfindung?
Das kam vom Mike Schüssler, kam das aus. Der hat mich dann bei der ersten Mannschaft empfohlen und hat dann halt gesagt, dass ich bei der Vorbereitung mitmache, also gefragt, ob ich bei der Vorbereitung mitmachen kann. Ja, und da war ich dann halt anscheinend nicht so schlecht und durfte dann weiter mit trainieren.
Das muss man sich so vorstellen, da kommt der Mike Schüssler zu dir im Training und sagt, ja Nico, pass mal auf, nächste Woche kommt der Konrad und der holt dich dann, oder wie?
Nee, der Herr Schüssler, der ist ja auch für die A-Jugend zuständig und der war ja die ganze Saison bei uns. Also die letzte A-Jugend-Saison war der ja bei uns und ja, und dann wollten sie mich wahrscheinlich dadurch auch halten, dass ich, also haben mir das angeboten, dass ich auch auf jeden Fall bei Waldhof Mannheim bleibe.
Okay, wie kamst du denn überhaupt zum Waldhof? Kannst du dazu kurz was sagen? Was waren deine Stationen vorher?
Ganz am Anfang habe ich in Dossenheim gespielt, weil mein Vater damals dort Trainer war. Und deswegen bin ich dann dort nach Dossenheim gegangen. Und dann in der C-Jugend zur TSG Weinheim. Auch weil mein Vater dort dann Trainer geworden ist. Und dann bin ich zum Waldhof gegangen in der B-Jugend. Weil, ja.
Wie kam es dazu?
Ich bin da, glaube ich, gerade in die B-Jugend gekommen und dann war bei TSG Weinheim, die hat nicht so hoch gespielt in der B-Jugend und deswegen habe ich dann halt geguckt, wo ich hingehen kann. War als erstes auch bei Hoffenheim im Probetraining, aber das hat dann nicht so ganz geklappt und dann hat mich jemand vom Waldhof Manner angerufen und hat mich gefragt, ob ich...
Wer?
Michael Eberwein war das. Der ist jetzt in der B-Jugend Co-Trainer. Der war letztes Jahr noch A-Jugend Co-Trainer bei mir und der hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich mal kommen will.
Ja, Nico Jülich aus dem Mai vergangenen Jahres. Schreder, meinst du, es ist gut, dass der Nico auf dem Platz schon noch ein bisschen extrovertierter ist als hier am Mikro? Oder?
Vor allem schneller.
ja, auf jeden Fall. Also gut, sagen wir mal, wenn er wirklich höhere Regionen anstrebt, dann muss er, glaube ich, an der Interviewtechnik noch ein bisschen arbeiten, aber das ist ja heutzutage alles im Gesamtprofi-Paket inbegriffen, habe ich mir sagen lassen.
Okay.
Ja, aber ansonsten...
Was sagst du zu seiner Entwicklung?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir ehrlich gesagt vor der Runde mehr versprochen.
Wobei, überrascht mich jetzt.
Ja, schon ein bisschen. Also, wobei, ich meine, er lässt ja immer mal wieder sein Können aufblitzen. Also, beim Halbturnier hat er sich anscheinend sehr wohl gefühlt, hatte ich den Eindruck.
Meiner Ansicht nach bester Mann, irgendwie nicht nur, weil er am meisten Tore geschossen hat.
Auf jeden Fall. Und da kann ich mich noch so an das eine oder andere Spiel erinnern, wo er dann auch wirklich richtig gut gespielt hat. Also, wenn er einen guten Tag hat, ist es schon klasse, was der Junge hinlegt. Konstanz fehlt halt noch ein bisschen. Und, ja, also wir sind, sagen wir mal, ein bisschen mehr Konstanz und dann kann man wirklich absolut mit zufrieden sein. Aber der Junge ist halt auch noch, wie alt ist der? Ich glaube 20 jetzt inzwischen gerade mal. Also da ist noch ein bisschen Potenzial drin, ne? Und der schreibt mir auch, ich meine, vor allem, sagen wir, das Gute ist jetzt auch, dass jetzt vielleicht auch mit Patrick Bauder dann noch jemand da ist, wo nicht alle Augen bloß auf den Nico Jülich ruhen, sondern auch mal ein bisschen Entlastung hat. Also gut, mein Patrick Bauder ist auch was noch ein Talent, aber zumindest mal guckt nicht jeder auf den Jülich. Also von daher gesehen, glaube ich mal, könnte das in der Rückrunde auch nochmal ein bisschen besser werden, denke ich.
Wenn er denn überhaupt noch bei uns spielt in der Rückrunde? Es wurde ja geunkt, ich glaube von der Rhein-Neckar-Zeitung, dass er in der Winterpause jetzt zum Probetraining oder zumindest mit ins Trainingslager fährt, was ich nicht so toll fand, als ich das gelesen habe. Mit ins Trainingslager würde bedeuten, dass er bei uns die Vorbereitung nicht mitmacht. Ich hoffe mal, er ist dann nur im Probetraining, irgendwo im Westfälischen bei den Bayern 2.
Okay. Das wäre immer schon ein Pfund, also habe ich jetzt nicht gehört, aber ja, muss man mal gucken. Ich meine, wo war das?
Das stand in der Rhein-Neckar-Zeitung, das hat der Herr Brück hat es verzapft. Ob es stimmt, weiß ich nicht.
Lassen wir uns mal überraschen. Ich meine.
Also unserem Geldbeutel wird es auf jeden Fall gut tun, auch wenn ich es schade fände. Aber ja, ich glaube, zum Herrn Spargerer kommen wir nachher noch. Der hat ja gesagt, irgendwie, dass wenn der Betrag bei dem einen oder anderen Spieler stimmt, dass wir in unserer Situation einfach gehen lassen müssen.
Das ist richtig. Ja, schade wäre es schon auf jeden Fall, weil ich glaube, in der Rückrunde wäre schon ein bisschen was zu erwarten von dem jungen Mann. Aber schauen wir mal, ne, wie das Ganze aussieht.
Gut, einen Monat später im Juni war dann unser jetziger Trainer Walter Prath hier bei uns zu Gast. Damals noch Trainer der zweiten Mannschaft. Das war ganz am Ende der Saison. Da lief die Saison noch. Kannst du dich da noch dran erinnern an die Sendung?
Sehr lebhaft, muss ich sagen. Also ich glaube, der Walter, das war auch, also ich meine gleich mal vom Unterschied zum Interview vorher mal um einiges interessanter. Und ich glaube, der hat uns oder beziehungsweise die Sendung auch genutzt, um ein bisschen auf seine Situation aufmerksam zu machen. Also hatte ich doch stark den Eindruck.
Ja, ich würde wieder vorschlagen, wir hören einfach mal rein.
Genau.
Und unterhalten uns dann hinterher drüber. Bis gleich.
Ja, Walter, wie geht's dir denn überhaupt?
Danke, mir geht's gut. Ich bin also sehr zufrieden mit meinem Gesundheitszustand. Es hat sich also nach den ganzen Therapien und Behandlungen im Jahre 2007 hat sich das also sehr, sehr gut entwickelt und auch total stabilisiert, sodass also auch der Professor in Heidelberg bei den vierteljährlichen Routineuntersuchungen immer sehr zufrieden ist.
Das hört man gerne, haben uns schwer Sorgen gemacht damals. Nichtsdestotrotz hast du es dir wieder angetan, für den SV Waldhof zu arbeiten. Warum?
Ja, ich wurde ja damals angerufen im Januar 2008 von Herrn Lamm. Und zwar sollte ich aushelfen, also ob ich aushelfen könnte als Torwarttrainer und Trainer der zweiten Mannschaft, weil damals Marius Todoriciu sich das Kreuzband gerissen hat im Urlaub. Und dann mit Rücksprache mit dem Arzt hab ich dann gesagt, okay, dann helfe ich euch bis Sommer. Das war eigentlich ursprünglich geplant, aber wie es halt oft so ist. Und dann habe ich mit der zweiten Mannschaft angefangen und war eigentlich sehr gut. Und dann habe ich mich entschlossen, eben noch ein Jahr dran zu hängen und mit der zweiten Mannschaft einen kompletten Neuaufbau zu machen, um eventuell einen Aufstieg zu schaffen. Und da arbeiten wir nach wie vor noch dran.
Zweite Mannschaft, kommen wir nachher ein bisschen dazu. Wie sieht denn die jetzige vertragliche Situation aus? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich irgendwo gelesen, dass von Seiten des Vereins noch niemand auf dich zugekommen ist. Stimmt das so?
Ja, es ist so, dass wir also kein außergewöhnliches Gespräch geführt haben, aber es ist, ich habe mit Herrn Schall schon gesprochen und er hat gesagt, okay, wir brauchen noch nicht groß irgendwie über irgendwas reden. Für mich ist es auch Priorität, dass wir als erstmal die Runde zu Ende spielen und möglichst erfolgreich. Das heißt also, erster können wir noch werden, theoretisch, und wenn nicht, müssen wir in die Relegation und die wollen wir erfolgreich bestreiten, dass am Ende die zweite Mannschaft in der Verbandsliga spielt.
Ich würde ganz gern von dir wissen, wie du jetzt die nächste Saison siehst. Da ist ja doch ein bisschen so ein Wechsel in der Strategie, zumindest hoffe ich das. Das heißt, man muss den Gürtel ein bisschen enger schnallen, das hoffe ich jetzt weniger, ist aber so. Aber wir setzen eher auf jüngere Spieler, nicht mehr auf, ich sag das jetzt mal so ein bisschen salopp, abgetackelte Stars, die eigentlich ihren Zenit schon längst überschritten haben. Ist das deiner Ansicht nach der richtige Weg oder bist du da eher wie der Trainer, der sagt, nein, wir brauchen erfahrene Leute und so?
Die Erfahrung hat ja gezeigt, wenn man nach Stuttgart guckt, zum Beispiel, die seinerzeit mit Felix Mackert gezwungenermaßen junge Leute nehmen mussten, auf einmal waren die erfolgreich und das gibt uns irgendwie die Hoffnung, dass es bei uns vielleicht auch so geht. Manchmal muss man zum Glück gezwungen werden und das ist jetzt offensichtlich der Fall und ich hoffe auch, dass wirklich dann sämtliche Maßnahmen sich ins Positive umwandeln und dass wenn das noch mit jungen Leuten geschieht, ist es umso schöner.
Also das trifft so voll deine Zustimmung im Prinzip, dass der Weg gegangen wird.
Ja.
Hätten wir wahrscheinlich schon früher machen sollen, ist das so ähnlich?
Ja, wir hatten ja, wenn man 2003 sieht, die erste Mannschaft nach der Insolvenz, das war die alte Oberligamannschaft, mit der ich aus der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen bin. Die war eigentlich okay, man ist ja fast aufgestiegen, gleich im nächsten Jahr 2004 und dann war es halt so, dass die damalige sportliche Leitung ja diese Mannschaft total zerlegt hat und angefangen hat eben mit älteren Spielern zu operieren aus allen Ecken des Landes und des Auslandes. Und wenn man jetzt sieht, wir sind 6 Jahre lang sind wir aus dem bezahlten Fußball raus und es ist noch nicht abzusehen, wie lange es noch wird. Und da hat man damals schon den ersten Fehler gemacht.
Ja, Walter Prath im Juni vergangenen Jahres. Schröder, was sagst du?
Tja, er hat recht gehabt, würde ich mal sagen. Ne? Also erstmal.
Erstmal müssen wir ihm gratulieren. Er ist nämlich aufgestiegen mit der zweiten Mannschaft.
Richtig.
Und zwar in die Verbandsliga.
Über die Relegation, aber egal, aufgestiegen.
Und war dann aber recht schnell nicht mehr Trainer bei der zweiten Mannschaft, weil er dann Trainer der ersten Mannschaft wurde.
Was ich auch nicht das Schlechteste finde, muss ich sagen. Also,
bist du zufrieden?
Oh Gott, also, wird jetzt ein längerer Monolog.
Wenn dann einen kürzeren, aber was sagst du denn zum Beispiel zu Vorwürfen, die immer wieder gemacht werden, irgendwie, dass einfach taktisch zu unklug gespielt wird, zum Beispiel, dass nicht immer gewechselt wird, dass wenn gewechselt wird, viel zu spät gewechselt wird, irgendwie so zum Beispiel dann auch späte Gegentore verschuldet werden. Was sagst du denn überhaupt? Wie stellt er denn die Mannschaft ein? Bist du da zufrieden?
Also ich muss sagen, die Wechselei ist vielleicht der einzige Punkt, wo ich ab und zu mal ein bisschen verständnislos bin, sage ich mal. Ansonsten will ich mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht großartig anmaßen, ihn da reinzureden. Also erstmal macht es einen guten Eindruck. Wenn irgendwie ein paar Punkte fehlen, dann liegt es nicht unbedingt daran. Also das stelle ich mal wieder fest, dass es das wirklich an der Cleverness von den Jungs liegt und nicht unbedingt an der taktischen Ausstellung oder sonst irgendwas.
Wobei, auch da ist der Walter ja eigentlich dafür zuständig, irgendwie mit denen auch an ihrer Cleverness zu arbeiten, würde ich mal sagen.
Nee, das sind Lernprozesse, die kannst du als Trainer, glaube ich, wenig beeinflussen irgendwie. Und ich glaube schon, dass er denen abends immer doch mitteilt, auf gewisse Dinge vielleicht zu achten. Also ich
glaub, hat es bei dir damals auch länger gedauert? Irgendwie,
das ist erfahrungswert, das ist wirklich über ein paar Jahre, so dumm sich das anhört, das sind aber wirklich, sind so Sachen. Ja, also ich glaube, von dem können wir mit dem Walter wirklich sehr, sehr zufrieden sein irgendwie auch. Und ich meine, ich glaube, zu bemängeln findet man immer was, ja. Und vor allem denke ich auch, wir sollten dem Walter auch mal die ganze Saison Zeit lassen und hinterher können wir dann immer noch zerpflügen, wenn er es nicht gepackt hat mit dem Klassenhalt, was ich aber nicht glaube. Also
schauen wir mal. Also wir hatten ihn ja noch nicht als Erstmannschaftstrainer hier zu Gast. Das werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit nachholen und hören uns in der Zwischenzeit mal an, was einen Monat später im Juli Günther Sebert zu sagen hatte. So, apropos erfahrene Spieler. Ich muss leider auf unser dynamisches Duo Baba Zweiland zu sprechen kommen. Die haben über die Presse verlautbaren lassen, dass sie selbst davon ausgehen, noch einen gültigen Vertrag bei uns zu haben. Von Seiten des Vereins hört man anderweitiges. Können Sie uns da aufklären, was da der Stand ist?
Ja, das, so wie ich sagen, das ist zwar ein Duo, ob sie dynamisch sind, lasse ich mal im Raum stehen. Weiland ist generell Vertrag ausgelaufen, ist also kein Thema mehr bei uns. Das ist immer wieder in der Presse, will anders rüberkommen. Und wir sind der Meinung, wir haben das prüfen lassen, auch von unserem Rechtsanwalt, dem Dr. Weber, dass der Christoph Babatz keinen gültigen Vertrag hat. Er ist der Meinung, er hat einen gültigen Vertrag. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da irgendwo zurande kommen. Wir gehen davon aus, dass der Christoph Babatz andersweilig irgendwo sich umgeschaut hat oder sich umschauen wird. Und bei uns auf keinen Fall mehr, egal wie es da eine Regelung gibt, bei uns auf keinen Fall mehr spielen kann in der ersten Mannschaft.
Wie ist da so der Stand in den Verhandlungen, die man da gerade betreut?
Ja, also sehr wahrscheinlich wäre jetzt halt irgendwo vielleicht die Anwälte miteinander reden oder also wir gehen davon aus von unserer Seite her, dass das Vertragsverhältnis irgendwo nicht besteht. Aber jetzt unabhängig von dem, was rauskommt, das trifft genauso, wie das für den Hörum zutrifft. Also in dem Bereich oder von dem Bereich, was man da gehabt haben an den Spielern, da gehört auch noch Olof mit dazu, der ja zur SAP gegangen ist. Oder Weiland oder Örum, Babatz und alles, wie die heißen. Da wird also keiner mehr im aktiven Kader bei uns auftauchen.
Wir nehmen Sie beim Wort, Herr Sebert.
Naja, können Sie.
Allerdings muss ich zwei Fragen auf jeden Fall noch stellen. Und zwar fragt der Hallo Genscher, der übrigens sehr viele und sehr schöne Fragen gestellt hat, hier, wie denn der Stand der Planung ist. Ist die Planung abgeschlossen? Ich hoffe mal nicht. Und welche Positionen werden noch besetzt? In dem Zusammenhang möchte ich gleich die zweite Frage anschließen. Die können Sie vielleicht dann beide gleichzeitig beantworten. Es wird immer wieder gemunkelt, dass Daniel Reule ein Interesse hätte, irgendwie zum SV Waldhof zurückzukehren. Können Sie zu der Personalie Daniel Reule dann vielleicht auch noch was sagen?
Also vom Kader her, von der Kadersteige her, wir planen in etwa mit 20 Feldspielern plus 2 Torhüter. Im Moment sind noch 2-3 Positionen offen. Die eine habe ich schon angedeutet, das ist ein guter, erfahrener Innenverteidiger. Wir suchen vielleicht noch was auf der rechten Seite, auf der linken Seite offensiv. Und wenn sich was anbietet, zu unseren 4 Leuten, die wir im Offensivbereich haben, das normalerweise von der Größe her ähnliche Spieler sind, wenn wir da vielleicht noch einen guten, großen, kopfballstarken Spieler dazu bekommen würden oder kriegen könnten, dann würde man da vielleicht auch noch personell reagieren. Das sind die Positionen, wo offen sind. Da werden wir mit Sicherheit auch noch testen jetzt in den nächsten Tagen im Training oder auch in den Freundschaftsspielen. Daniel Reuler habe ich gehört, dass er Interesse hat, wieder zurückzukommen, aber das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, das ist alles bei uns eine finanzielle Frage. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er bei uns spielen kann, er hat es auch bewiesen, aber im Moment gibt es so keinen Kontakt.
Wie schätzen Sie Ihre jüngste Vergangenheit beim und mit dem SV Waldhof ein? Konnten Sie so viel bewegen, wie Sie wollten? Sind Sie zufrieden?
Wenn wir, sage ich mal, mehr Geld gehabt hätten, hätte ich ein bisschen mehr bewegen können. Aber so wie das Ganze jetzt gelaufen ist mit den jungen Spielern und die Verhandlungen und die Kaderzusammenstellung und das hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und wenn die nur, sage ich mal, 70-80% sportlich bringen, was ich mir jetzt, sage ich mal, aus den Sprecher raus irgendwo immer wieder von den Spielern habe anhören müssen, dann haben wir eine gute Saison vor uns und eine Saison, wo sich auch dann letztendlich, das ist für uns wichtig, die Leute oder die Mannschaft, die wir ein bisschen rüberbringen können, dass das angenommen wird von unseren Zuschauern, von unseren Fans und dann werden die auch noch viel Spaß haben mit der Mannschaft, das hoffe ich natürlich.
Ja, Schröder, ich stelle mit Erschrecken fest, dass wir uns ein bisschen sputen müssen. aber keine Panik. Ja, wie hat er denn die Mannschaft zusammengestellt aus deiner Sicht?
Ich denke mal, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, dann kann man echt nicht meckern, weil wir sind ja wirklich eine Low-Budget-Truppe, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber
vielleicht ist es ja der Reudel, der 150 Euro verdient.
Ja, genau. Der spielt bloß Liebe zum Verein. aber ich denke, dass das passt. Also dass sich die Jungs sich jetzt so gut in der Klasse halten, wir sind punktemäßig nicht weit weg, also da muss man schon den Hut ziehen. Die meisten haben zweite Mannschaft gespielt, letzte A-Jugend, das ist schon Ordnung, also da kann man nichts sagen.
Ja, und zum Thema Christopher Babatz, da müssen wir wahrscheinlich auch kurz was dazu sagen. Der Verein hat natürlich, wie eigentlich immer, glaube ich, Arbeitsgerichtsverhandlungen mit Spielern irgendwie verloren. Und Christoph Babatz muss auf jeden Fall weiter von uns bis Saisonende bezahlt werden. Ich hoffe, ich kann Herrn Sebert weiterhin beim Wort nehmen und er wird nicht spielen. Also wenn überhaupt, würde ich ihn in der zweiten Mannschaft spielen lassen.
Amen. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen.
Okay, im Oktober war dann Andreas Leib zu Gast. Hören wir da mal rein.
Jetzt mal ganz allgemein auf den Punkt. Viele Fragen, die hier im Forum gestellt wurden, gehen dahingehend, dass eben die Frage gestellt wird, warum werden eigentlich so wenig Sponsoren akquiriert? Warum sind so viele Werbebanden frei? Warum haben wir keinen Trikotsponsor? Übrigens muss ich dann dem Stefan sagen, ich glaube, der Stefan war es. Ich finde auch direkte Antworten toll, aber wenn ich mir vorstelle, Herr Leibs Eier auf unserem Mischpult, dann würde ich doch sagen, ein bisschen dezenter kann es schon sein, Stefan.
Ja,
aber die Frage steht gleich im Raum.
Kein Problem, ja, genau. Zum Thema Liquidität, wir brauchen im Prinzip ganz dringend einen Trikotsponsor, weil es uns einfach das Geschäft erleichtert. Ja, dadurch kommt natürlich wieder Geld rein. Wir hatten verschiedene Kandidaten in der Pipeline. Wir haben bisher nur Absagen erhalten, beziehungsweise es ist auf der einen Seite schwer, eine Zusage zu bekommen für ein Trikotsponsoring oder für einen Hauptsponsorpartner, aber es ist auch schwer, eine Absage zu bekommen. Also es gibt Sponsoren, die melden sich einfach überhaupt nicht mehr zurück. Ja, egal, ob man sie anschreibt, dann sagt doch wenigstens ab oder so, sondern man kriegt einfach keine Rückmeldung. Ein ganz heißer Partner, den nenne ich jetzt auch mal, das war die Firma Intech, die im Fußball weit verbreitet vertreten ist. Wir hatten sehr gute Termine, wir saßen hier in Mannheim zusammen. Die Firma Intech ist auch im Bereich Bau tätig und wir haben schon geguckt, wie wir sogar der Firma hier in der Stadt helfen können, weil auch schon verschiedene Projekte mit der Firma hier umgesetzt worden sind, noch mehr ins Geschäft zu kommen, und plötzlich fällt genau der Ansprechpartner weg und seitdem drehen wir uns im Kreis. Wir kriegen keinen zum Greifen. und die Sache liegt erstmal auf Eis, aber wir sind nach wie vor an der Sache dran und kämpfen auch bei der Firma um kleinere Sponsorenpakete. Wir erzielen auch, wie jetzt gerade mit dem Bauhaus, natürlich immer wieder mal Erfolge, aber es ist ein schwieriges Geschäft. Wir haben den Bereich Vertrieb um 2 Personen erweitert. Der eine ist Waldhof-Fan, ist Vertriebsleiter bei einer internationalen Firma, der sich angeboten hat, ein bisschen analytisch im Bereich Vermarktung mitzuhelfen. Und dann haben wir noch einen weiteren Helfer im Bereich Vermarktung, der versucht, Sponsoren zu akquirieren, aber auch beide haben jetzt in kurzer Zeit erfahren müssen, dass es ein knochenhartes Geschäft ist und dass der Euro eben nicht so schnell fließt. Ja. Wir sind in der 4. Liga, von Vermarktung zu reden, ist da natürlich auch noch ein bisschen übertrieben aufgrund der fehlenden Medienpräsenz. Es ist einfach.
Über die Medienpräsenz selbst brauchen wir uns ja nicht zu beklagen, nur fällt die meistens nicht so positiv aus. He?
Ja, natürlich, klar, aber letzten Endes, es geht auch mit um Fernsehpräsenz, die haben wir eben nicht, obwohl die Fernsehanstalten die Möglichkeit hätten zu berichten. Hessische Rundfunk, Saarländische, die haben größeres Interesse zumindest als unsere eigenen, sage ich mal, der SWR. Von daher nutzen die ihre Rechte nicht aus und wir können natürlich nicht mit dem Fund wuchern, dass die Sponsoren auch Fernsehpräsenz haben. Noch ein Punkt, warum so wenig Werbebanden weg sind. Also da kann ich jetzt ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Erstens, wenn ein Verein ein Budget aufstellt, ich sage jetzt mal 3 Millionen Euro, dann setzt er sich zusammen aus verschiedenen Einnahmen. Eine Position sind die Zuschauereinnahmen, dann haben wir Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge.
Ja, verkürzen wir das Ganze mal. Die Antwort fiel doch etwas ausführlich aus, wie zumeist die Antworten unseres Geschäftsführers, als er hier zu Gast war. Dennoch eine sehr, sehr interessante Sendung, kam auch sehr gut an. Muss immer sagen, wir bekommen ja nicht mit, wie viele Leute uns so live hören. Das heißt, wenn ihr uns gerade zuhört, dürft ihr uns gerne einen Gruß hinterlassen auf unserer Website unter www.doppelpass-svw.de. Da gibt es ein Gästebuch, da könnt ihr was reinschreiben. Beim Herrn Leib hat man dann gemerkt, dass die Leute doch sehr interessiert waren. Wir bieten ja die Sendung immer, wenn ein Studiogast war, hinterher auch zum Download an. Und die Sendung mit Herrn Leib wurde bis dato circa 400 Mal runtergeladen. Das zeigt dann schon ein deutliches Interesse. Er hat offen und ehrlich geantwortet, ich fand die Sendung sympathisch. Wer sie sich anhören mag, kann sie, wie eben schon gesagt, wie alle anderen Sendungen, auch die aus den vorigen Jahren, bei uns auf der Website anhören. Schröder, magst du noch was sagen zu Herrn Leib?
Ja, also dass ich obwohl er viel geschmäht war, gerade im Vorfeld, jetzt im Nachhinein hört man eigentlich gar nicht mehr so viel, oder täusche ich mich da, glaube ich eigentlich, dass er echt einen guten Job macht, zumindest mal im Vergleich zu den Jahren vorher, stehen wir im Moment auf solideren Beinen, habe ich den Eindruck.
Ja, also ich habe es schon lange nicht mehr erlebt, dass wir keine Battlebriefe verschicken mussten in der Winterpause, damit die Spieler bezahlt werden können oder ähnliches. In dem Zusammenhang möchte ich, bevor es dann untergeht und wir keine Zeit mehr dafür haben, auf die Losaktion des Vereins aufmerksam machen. Da wir bislang keinen Trikotsponsor gefunden haben, kamen die Leute auf der Geschäftsstelle auf die Idee, doch bevor man überhaupt nichts bekommt, die Trikotbrust zu verlosen. Und da kann man sich für 500 Euro ein Los kaufen. Es gibt auch einige Trostpreise. Der erste Preis ist eben für die restliche Saison als Trikotsponsor beim SV Waldhof vertreten zu sein. Schröder, schon Los gekauft?
Ist eine Vorbereitung.
Ja, streng dich mal ein bisschen an. Nee, im Ernst, also jeder, der es hört und der vielleicht günstig irgendwie sich ja Publicity verschaffen möchte, der hat noch Zeit bis zum 22.01. Alle anderen Infos, beziehungsweise bis zum 20.01. sehe ich gerade, ausgelost wird am 22.01. Alle weiteren Infos zu der Aktion bekommt ihr auf der Webseite des SV Waldhof Mannheim. Ja, im November war dann zum zweiten Mal bereits René Schwall, der Schwalli, bei uns zu Gast. Wollen wir da erstmal reinhören, Schröder, oder?
Ja, genau, machen wir es erstmal so.
Okay, wir hören uns gleich wieder. Schröder, hast du eine Frage? Du bist auch da, gell?
Ja, so ein paar gibt es ja dann doch noch. Ich meine, wenn wir gerade dann irgendwo bei deiner Einstellung sind und bei deiner Bereitschaft
trotz der Verletzung zu spielen, hängt das dann auch ein bisschen mit der Kapitänsbürde zusammen oder ist das einfach generell eine Einstellung von dir?
Also eher generell. Also ich bin durchs Leben immer so gegangen. Ich habe mich nie von Verletzungen zurückziehen wollen. Bin halt ein Kämpfer. Ich will immer Fußball spielen, auch mit Schmerzen. Ich will immer kicken. Und im Moment ist halt, wie gesagt, das Loch, wo ich durchbeißen muss. Und und versuche jetzt halt, jetzt mich fit zu machen mit den Ärzten. Und aber ansonsten, also ich bin schon eher ein Beißer. Mhm. Kämpfer.
Ja, den Eindruck hat man von dir auch so auf dem Platz, wenn man dich sieht, muss man sagen. Also da habe ich doch schon niemand sagen hören, dass man Eindruck hat, dass du nicht kämpfst. Zum Thema dann, wenn wir gerade vom Kapitän gesprochen haben, bist ja jetzt dieser neuer Kapitän quasi. Wie kam es eigentlich zu der Geschichte?
Also die ersten Tage habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe halt die Spielführerbinde beim ersten Testspiel, beim zweiten, beim dritten lag's halt immer auf meinem Platz und habe es dann immer gerne angenommen und ich habe auch nicht gefragt, ein Trainer oder so, bin ich jetzt Kapitän oder ist es nur vorübergehend? Ich glaube, der Trainer hat sich schon am Anfang schon entschlossen, weil ich eins schon länger beim Waldhof bin und alle Leute auch kenne und auch mit Fans gut bin und der Trainer kennt mich auch persönlich, charakterlich und ich glaube, da hat er nichts auszusetzen gehabt und deswegen glaube ich, hat er sich schon vorher entschieden gehabt.
Da muss ich gleich nochmal nachfragen, höre ich das da richtig raus, dass sie dir das praktisch so ein bisschen untergeschoben haben? Die haben dir einfach die Kapitänsbinde hingelegt und du hast gedacht, naja, okay.
Ja, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe nur gesehen, die Binde lag dann da und ich habe mir selber im Kopf gesagt, ja, okay, die Verantwortung übernehme ich gerne, innerlich habe ich das gesagt und ich wusste, dass der Trainer auf mich baut und das hat er auch irgendwann mal in der Zeitung gemeint, dass er auf mich zählt und ich stehe auch zum Trainer und der Trainer kann sich auch bei mir verlassen und so ist es dann gekommen.
Also so einen zusätzlichen Druck jetzt durch die Kapitänsbinde verspürst du nicht jetzt?
Nee, Druck, also du darfst ja keinen Druck machen. Okay. Und das jedes Jahr ist Druck da und damit muss man umgehen, gerade beim Waldhof auch.
Wie gehen deine Mannschaftskameraden mit dir als Kapitän um, beziehungsweise du mit ihnen?
Also die Spieler, ich denke mal, keiner hat was dagegen, dass ich Kapitän bin. Ich komme mit den Spielen alle zurecht. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner jetzt irgendwas dagegen hätte. Auch wenn ich die Binde jetzt nicht hätte, würden wir uns alle gut verstehen. Also ich habe auch raushören können, dass die schon froh sind, dass ich Kapitän bin. Das passt schon dann so.
Und was sind deine Aufgaben als Kapitän? Was musst du da alles tun, außer die Binde auf dem Platz spazieren?
Ja, oder? Also wie gesagt, ich bin da ich ja so lange beim Waldhof bin, versuche ich auch mit Kontakt nach oben, mit der Geschäftsstelle, falls mit Fitness oder ich mache die Mannschaftskasse, ich mache den Strafkatalog, ich tue das Wäschegeld einsammeln und wenn die Spieler Fragen haben, rufen die mich an, wo kann ich da hingehen und kenne mich auch etwas in Mannheim aus und ich sag mal Mutter für alles fast, aber ich mache das gern für die Spieler, die sind ja fremd hier und da hilft man gern.
Ja, andere sind Mädchen für alles, der René ist Mutter für alles.
Die Mama der Kompanie sozusagen. Ne?
Was sagst du zu unserem Mannschaftskapitän?
Einfach super, sage ich da nur. Also menschlich echt eine Granate. Ich glaube, ich habe selten so einen echten Menschen gesehen, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Also, unverfälscht und real.
Okay. Ist das alles, was du zu sagen hast? Das sagst du spielerisch zu ihm? Die Leute sind ja nicht immer so zufrieden mit seiner Leistung.
Also ich glaube, da kann es besser, aber ich glaube wirklich, dass es viel daran hängt, dass er jetzt einfach die ganze Zeit eine Verletzung mit sich rumgeschleppt hat, weil wie er aus seinen Worten raushören konnte, das ist es aber so, ich glaube, den könntest du ein Bein abhacken, der wird ja trotzdem noch versuchen, irgendwie zu spielen. Also ich glaube, wenn er den als Trainer nicht wirklich komplett festbindest, dann rennt er bei jedem Spiel auf den Platz, also versucht es auf jeden Fall. Und ich glaube, daran hängt schon viel, dass er einfach verletzt war jetzt die ganze Zeit. Hoffen wir, dass er fit ist Rückrunde und dann denke ich mal, dass da auch noch ein bisschen mehr rauskommt. Einiges mehr.
Ja, auf jeden Fall ein klasse Typ, wie du eben schon gesagt hast. Irgendwie sprachlich muss er ein bisschen noch an ein paar Ausdrücken feilen, aber solange er Fußball spielt, wie er soll, irgendwie ist mir das auch total egal.
Ich finde es super sympathisch, muss ich sagen.
Ja, dann war im Dezember, das heißt vergangenen Monat, als letzter Studiogast bei uns das Präsidiumsmitglied Rainer Spargerer hier zu Gast.
das seit langer Zeit mal wieder ein Präsidiumsmitglied. Als letztes war Mario Nöll, ich glaube irgendwann im Oktober 2008 oder sowas vorher hier. Rainer Spargerer hat sich unseren und euren Fragen gestellt. Auch hier würde ich sagen, wir hören erstmal wieder ein Stück rein und sprechen danach kurz noch drüber.
Ich bin positiv überrascht, dass Sie die Sitzung so positiv sehen. Ich hatte eigentlich Schlimmeres befürchtet, weil als Forumsleser kann ich mich noch daran erinnern an die ganzen Kritiken, die Ihnen gegenüber und dem Herrn Schall gegenüber entgegengebracht wurden, vor allen Dingen eben auch im Zusammenhang mit der Geschichte, ja, vor einem Jahr ungefähr, als es die Auseinandersetzung mit Herrn Nöll gab. Sind Sie Forumsleser?
Nein, leider nicht.
Dann wissen Sie ja vielleicht auch nicht, was Ihnen so vorgeworfen wurde. Die Fragen, die die Fans an Sie gestellt haben, waren alle sachlich korrekt und konnten von Ihnen beantwortet werden?
In der Mitgliederversammlung ja. Ich kann mich auch jetzt, da ich das Forum nicht gelesen habe, schlechter zu äußern, was denn die Kritikpunkte waren. Ich würde da schon eine Antwort geben. Wobei man natürlich immer beachten muss, dass da immer noch von der, bei der Staatsanwaltschaft eine laufende Sache läuft und ich werde also mit Sicherheit nicht zu meinen Kollegen Nöll oder Körner irgendwie Stellung nehmen. Erstens macht man das nicht und zweitens muss man abwarten, was bei der Staatsanwaltschaft überhaupt rauskommt.
Ein Kritikpunkt damals war, dass Sie ja in dem Höhepunkt der Streitereien, zumindest habe ich das so in Erinnerung, mit dem Herrn Schall gesagt haben, dass Sie, wenn der Herr Nöll zurücktritt, auch Ihre Ämter niederlegen würden, was Sie dann anschließend nicht gemacht haben. Und bis heute haben Sie das Amt ja auch inne.
Ja,
was sagen Sie dazu?
Ja, wir wurden damals gebeten, von dem ältesten Ehrenrat die Ämter nicht niederzulegen, da keine Nachfolger da waren. Es ist ja bis heute noch niemand bereit, die Nachfolger anzutreten. Und es wurde dann festgestellt, dass der Verein dann Vorstände eingesetzt bekäme vom Gericht, irgendwelche Anwälte, also keine Leute, die mit dem SV Waldorf irgendwie verbunden wären. Da hat er auch keinen Einfluss drauf. Und so haben wir uns dann entschieden, das weiterzumachen, bis sich eben geeignete Personen zur Verfügung stellen. Das ist bis heute noch nicht geschehen und jetzt machen wir es noch ein Jahr, weil wir denken, wir sind auch mit der Konsolidierung auf dem richtigen Weg. Und wenn wir den Verein dann übergeben können, schuldenfrei, sage ich mal, wobei das ein hohes Ziel ist, aber wenn wir ihn einigermaßen korrekt übergeben können, dann werden wir dies tun.
Sie sagen, die Konsolidierung ist auf einem guten Wege. Können Sie mal in kurzen Stichworten sagen, was im letzten Jahr, nachdem der Herr Nöll jetzt zurückgetreten ist, Ihrer Ansicht nach positiv bewirkt wurde von dem Restpräsidium?
Ja, wir haben den Etat runtergefahren von 3 Millionen auf 1,6 Millionen. Was? Das gebe ich natürlich ganz klar zu. Auf die Qualität der Mannschaft natürlich auch einen Einfluss hatte. Wir gehen da aber konsequent den Weg über die eigene Jugend, weil wir glauben, das ist das einzig Machbare für den SV Waldhof, auf die eigene Jugend zu setzen. Wir haben in der ersten Mannschaft jetzt 5 bis 6 Leute drin, die aus dem eigenen Jugendbereich kommen. Schwall, Kirschner, Jülich und so weiter, Bauder und die nächsten stehen ja schon wieder da. Das ist für mich der einzige machbare Weg. Wir mussten uns trennen von Leuten, die teuer waren, die mal im Profigeschäft waren, wo aber das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht gestimmt hat.
Wie muss man sich denn so eine Arbeit im Präsidium vorstellen? Als Außenstehender sehe ich das jetzt so, dass es eigentlich damals schon Ungereimtheiten innerhalb des Präsidiums gegeben hat. Sind Sie da im Prinzip nicht mitverantwortlich dafür, für die Situation, in die der Herr Nöll uns gebracht hat?
Ja, es ist, wie gesagt, am Anfang gab es natürlich keine Ungereimtheiten. Man lernt sich ja dann auch kennen im Laufe der Zeit und ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich über diese Person, einzelne Person eigentlich nichts reden möchte, weil das gehört sich eigentlich nicht und Mario Nöll mag ich als Mensch und bin gut mit ihm ausgekommen. Und die anderen Sachen soll eben dann die Staatsanwaltschaft klären.
Aber zu Ihrer eigenen Verantwortung, Sie waren ja Präsidiumsmitglied, wie Sie es jetzt auch noch sind. Wie stehen Sie dazu? Hätten Sie vorher irgendwas merken können, müssen?
Ja gut, das ist meine eigene Verantwortung, vor allem im sportlichen Bereich. Und da wurden natürlich auch Fehler gemacht, die ich auch mit zu verantworten habe, ist kein Thema. Wobei ich daran erinnern muss, die Sache ging schon los in der Dr. Bremme mit Maurizio Gaudino, der dann, sage ich mal, eben die Mehrheit des Präsidiums auf Herrn Gaudino gehört hat in vielen Dingen, was ich auch nachvollziehen kann. Da kommt ein ehemaliger Nationalspieler, der aus dem Profibereich kommt und sagt, wir brauchen ältere, erfahrene Spieler, ein Korsett, damit steigen wir auf. Und dann sagt Rainer Spadacher, der nicht höher wie B-Klasse gekickt hat, ja, nein, wir probieren es in eigener Jugend, dann wird er eben abgestimmt. Und da kann ich nachvollziehen, dass da die Kollegen dem Profi mir geglaubt haben. Und man ist da loyal, also ich gehe ja nicht in die Öffentlichkeit und sage dann, ich habe aber dagegen gestimmt, sowas macht man nicht.
Aber ich verstehe Sie richtig, Sie waren damals in so einer Art Opposition innerhalb des Präsidiums gegen solche Personalplanungen, wie sie dann unter...
In vielen Dingen, ja, es gibt, ich habe es extra nachgeschaut, es gibt einen Vertrag, den ich persönlich unterschrieben habe, von diesen ganzen, sage ich mal, Altprofis, den ich auch mittrage. Alle anderen Verträge wurden von anderen Personen unterschrieben.
Ja, da haben wir leider vergessen nachzufragen, welcher Vertrag das war, habe ich festgestellt.
Stimmt, Schreiter. Geht mir auch gerade eben auf.
Aber auf jeden Fall vielen Dank an Herrn Spargerer, dass er sich gestellt hat. Er stand ja auch massivst in der Kritik. Da hat mich auch gewundert, dass da so wenig Reaktion auf die Sendung kam. Da ist es auch ein bisschen verstummt. Seit der letzten Mitgliederversammlung habe ich eigentlich wenig Schießen hören gegen Schall und Spargerer. Wir harren der Dinge, was da noch so passieren wird. Unsere Sendung ist schon wieder zu Ende. Mein Gott, das ging ja wie im Flug.
Ja, ist Wahnsinn, ne? Aber
einige Hinweise noch. Und zwar habe ich vorhin schon angedeutet, wir spielen am kommenden Sonntag, den 10.01. ab 12 Uhr beim Sparkassencup in Eppelheim. Dann die Woche drauf, am Freitag, den 15.01. ab 18.30 Uhr und den Sonntag, den 17.01. ab 10.30 Uhr beim Morgen Masters Finalturnier in der MWS-Halle im Herzogenried hier in Mannheim. Dann findet am 22.01.2010 um 18.30 Uhr, das ist ein Freitag, ein Testspiel auf dem Kunstrasenplatz am Alsenweg draußen statt, und zwar gegen Eintracht Frankfurt 2. Das Ganze wird organisiert von Pro Waldhof. Ein weiteres Testspiel eine Woche später, samstags am 30.01. um 14 Uhr spielen wir gegen zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers, das wohl im Stadion am Alsenweg. Haben wir gar nicht mit Hötsch gesagt, irgendwie, dass wir gegen die Stuttgarter Kickers spielen. Ja, und dann hört ihr unsere nächste Sendung am 3. Februar, wie immer erster Mittwoch im Monat, 20 Uhr. Wir hoffen, wir kriegen dann wieder einen Live-Studio-Gast hier. Wir liebäugeln schon mit dem einen oder anderen. Ich werde aber noch nichts verraten, falls es dann doch nicht klappt. Denn entweder am Tag vorher oder eben genau an selbigen Tag spielen wir ebenfalls ein Testspiel gegen die TSG Hoffenheim 2. Das heißt, am 2. Februar oder am 3. Februar um 18 Uhr am Alsenweg. Wie gesagt, ihr hört uns wieder am 3. Februar. Am Mikrofon waren heute der
Ivo
und der Schrede. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Wie gesagt, ihr könnt uns auch gern mal einen Gruß auf unserer Website www.doppelpass-svw hinterlassen. Und ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder. Und jetzt ist der Bernhard dran. Bis dann.
Unser Land, blau und schwarz in meinem Herz.
SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.